Kennst du jemanden, der manchmal oder ziemlich oft sehr, sehr gemein zu dir ist? Es kann sich um einen Mann oder eine Frau handeln. Und dafür gibt es ein Wort, und zwar Narzissmus. Und da ich mich mit dem Narzissmus nicht so gut auskenne wie jemand anders, habe ich heute einen wunderbaren Gast eingeladen. Das ist die Regina Schrott. Wir machen das heute zum zweiten Mal. Hallo. Weil das Meeting, also das wir beide hatten, gestern nicht aufgezeichnet wurde von Zoom. Wer weiß warum. Wir sind total platt gewesen, das gibt's ja gar nicht. Wir haben so viel Arbeit da reingesteckt und es wurde nicht aufgezeichnet, deswegen machen wir das heute noch einmal. Hallo und herzlich willkommen, Regina Schrott.
Hallo,
sie ist Autorin, sie ist Schauspielerin, sie ist Pilotin und sie ist die Urheberin von Narz mich nicht. Kannst du das mal erklären, liebe Regina, was heißt Narz mich nicht?
Narz mich nicht heißt im Grunde genommen heißt es einfach nur, nerv mich nicht mit deinem narzisstischen Mist.
Genau.
Ja. Aber aus dem Effekt heraus habe ich das einfach mal gesagt. Ich habe gesagt, boah, bitte narz mich nicht. So, statt nerv mich nicht. Daher kommt es.
Nerv mich nicht. Ja, genau. Was heißt Narzissmus eigentlich? Man kann sich nicht so viel darunter vorstellen, wenn man mit dem Begriff noch nie in Kontakt gekommen ist.
Also man kann ja sagen, narzisstisch sind wir alle in gewisser Weise. Wir verhalten uns hier und da mal narzisstisch, wenn es darum geht, einen Vorteil herauszuholen, wenn man unbedingt etwas haben will. Man kann auch sagen, es ist ein gesunder Egoismus. Es wird dann pathologisch, sage ich mal, wenn es dauerhaft ist, wenn es eine anhaltende Störung ist der Persönlichkeit und wenn man quasi nur aufgrund dieser Boshaftigkeit, aufgrund dieser narzisstischen Einschränkung, sage ich mal, zu seinem Vorteil kommt. Ich bringe gerne das Beispiel, wenn ich unterzuckert bin, nach, sagen wir mal, so 10 Stunden Arbeit, zu einer Geburtstagsfeier komme und auf der Geburtstagsfeier ist halt noch ein Stück von der Geburtstagstorte und ich stürze darauf hin, ohne Hallo zu sagen, stürze mich auf das Kuchenstück, mampf's in mich hinein, dann stimmt mein Zuckergehalt wieder und dann sage ich, Gott, das war total asozial, was ich gerade gemacht habe, total gestört. Dann gehe ich zum Geburtstagskind hin und sage, es tut mir voll leid, es war komplett daneben. So. Dann habe ich mich in dem Moment narzisstisch verhalten, weil ich war total, also es war, ging nicht, ne? Unmöglichkeit. Aber ich habe es reflektiert. Ich habe gesehen, das ist bescheuert, was ich jetzt gemacht habe. Ich konnte mich dafür entschuldigen, ich habe es wieder gut gemacht. So. Wenn ich jetzt eine anhaltende narzisstische Störung habe, dann gehe ich auf ein Geburtstagsfest, auf das ich nicht einmal eingeladen bin, stürze da rein, nimm das letzte Stück Kuchen, mampf es in mich rein, rege mich vor versammelter Mannschaft darüber auf, dass nur eins da ist, wo doch alle zu wissen haben, dass ich seit 10 Stunden arbeite und wie unfassbar wichtig ich doch bin. Und es ist eine Unverschämtheit, dass nur noch ein Stück Kuchen da ist und überhaupt ist das hier eine Scheißparty. In wahrscheinlich nicht einmal 10 Minuten hat dieser Mensch es geschafft, dass die Stimmung emotional auf der Geburtstagsfeier im Keller ist und alle das Gefühl haben, ich gehe da lieber wieder. Das ist irgendwie nicht gut. Okay. Und wenn man das dann immer macht, also quasi täglich, dann hat man echt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Wissenschaftlicher kann man es auch so erklären, es gibt nach diesem DSM-5 9 Merkmale für narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und wenn man 5 dieser Merkmale hat, also ab 5 dieser Merkmale, ist es eine Störung, also ein Krankheitsbild. Wenn man jetzt nur 4 davon hat und die nicht andauern, sondern hier und da, dann verhält man sich narzisstisch. Aber ich sage mal, jeder von uns hat 1 bis 2 Merkmale ganz sicher davon.
Okay. Kannst du ein paar Merkmale nennen, so die schlimmsten vielleicht?
Na, eines dieser Merkmale ist vor allem auch, dass man sich nicht selbst reflektieren kann. Eine unfassbare Überhöhung des Selbstbildes. Also eine Grandiosität von sich selber, gepaart aber mit einem wahnsinnigen, geringen Selbstwertgefühl. So, dass man einfach immer die Schuld bei anderen sucht. Das gehört damit rein. Das ist nicht explizit ein Merkmal, aber das spielt damit rein. Wenn ich also immer sind die anderen schuld an meinen Misserfolgen, dass mein Leben so ist, dass ich 3-mal verheiratet war, was auch immer. Es sind immer, also die Schuld ist niemals bei mir und ich kann mich nicht selbst reflektieren. Das ist so ein Haupt, das steht jetzt nicht in DSM-5 drin, aber es ist so ein Hauptkriterium, wenn ein Mensch unfähig ist, sich selbst zu reflektieren, sich selbst über seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, dann besteht eine große Wahrscheinlichkeit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, meistens noch gepaart mit Borderline.
Okay.
Und bei Borderline dabei ist einfach diese massive Boshaftigkeit an. Also man kann quasi nicht anders als verletzend sein. So.
Genau, das ist jetzt für mich das wichtigste Merkmal. Also wo ich als Laie erkenne, wenn jemand ständig verletzend ist und sich da keine Gedanken drüber macht und es ihn gar nicht tangiert, dann ist es für mich so eine narzisstische Eigenschaft, oder? Ja.
Genau. Dann ist das schon, dann geht das schon in Richtung Soziopath sein, weil, also es gibt immer so eine feine Unterscheidung nach Soziopath und Psychopath. Von beiden geht man davon aus, aber wie gesagt, die Wissenschaft ist damit auch echt am Anfang. So. Vieles davon ist auch von mir Theorien, die sich aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund des Austausches mit anderen Experten so zusammentun. Wenn ich jetzt ein Psychopath oder ein Soziopath bin, dann habe ich auf alle Fälle diese NPS, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, drinnen. Mhm. Weil wenn ich mein Verhalten reflektieren kann, wenn ich sehen kann, wie boshaft und gemein ich anderen Menschen gegenüber bin und was ich ihnen antue, dann muss ich damit ja auch aufhören können. Also wenn ich dennoch weitermache, dann stimmt mit mir noch darüber hinaus was nicht. So, jetzt ist es der Unterschied bei Soziopathen ist, die können sich systemrelevant noch fügen. Wenn jetzt beispielsweise ein Anwalt sagt, jetzt passen Sie aber auf, wenn Sie jetzt einen Schritt weitergehen, dann haben Sie mit dem Gesetz zu tun, dann können die sich zügeln. Die sind kognitiv wahnsinnig auf der Höhe. Psychopathen, da sind wir jetzt bei den Amokläufern beispielsweise, die, verzeiht den Ausdruck, die scheißen einfach aufs Gesetz. Also denen ist das völlig egal, weil die müssen aus irgendeinem inneren Zwang heraus verletzen, wehtun, töten, weil sie sich so unfassbar missachtet in der Welt und der Gesellschaft, in der sie sich befinden, fühlen. Und da brennen denen ganz kolossal die Sicherungen durch. Und das ist echt hochgradig gefährlich. Und die Grenze aber zwischen Soziopath und Psychopath, die beide den Ursprung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung haben, sind sehr, sehr fließend. Jetzt sind allerdings auch, sorry, dass ich da jetzt monologisiere, aber es sind auch die Grenzen fließend zum Malignen, das ist der boshafte Narzissmus, zum Soziopath. Weil, und jetzt kommt's, wir leben in einer furchtbaren Ellbogengesellschaft, in der die Werte also zeitweise ziemlich mit Füßen getreten werden. Da wir uns alle hier und da mal narzisstisch verhalten, fallen jetzt Menschen mit einer andauernden Störung, also Soziopathen, nicht mehr wirklich auf, also nicht in der Momentaufnahme. Wenn ich jetzt einen Platz fotografiere mit Menschen, so, sag ich mal, mit Wärmelichtkamera oder narzisstischer Wärmelichtkamera, keine Ahnung, dann wird wahrscheinlich der Platz ziemlich rot sein. So, das ist aber nur eine Momentaufnahme. Wenn man also solche Menschen über einen längeren Zeitraum, und dazu sage ich auch gerne noch einen Tipp, den man machen kann, über einen längeren Zeitraum beobachtet und die werden nicht grün oder blau oder was weiß ich was, sondern die bleiben anhaltend immer rot.
Rot,
dann ist es eine Störung.
Genau.
Und davor ist es Verhalten.
Jemand, der immer halt so ist. So, jetzt gibt's nicht nur die Narzissten, die ziemlich gemein sind. Ich denke da sofort, ehrlich gesagt, an die Ehe oder an eine Liebespartnerschaft. Da bist du ja wirklich voll ausgeliefert. Dann denke ich an Beruf, Chef. Also ich hatte mal eine Chefin, ich glaube, die war eine. Kollegen, haben wir gestern schon gesagt. Und auch im Freundesbereich kann das vorkommen.
Ja. Genau. Wenn man immer das Gefühl hat, also man gibt ohne Ende, aber man kriegt nie was. Also im Grunde genommen, wenn die Balance nicht stimmt. Ja. Und ich sage, es ist völlig egal, welche Störung der andere Mensch hat. In dem Moment, wo es mir persönlich nicht gut tut, wo ich merke, dass ich nicht mehr lache, dass ich keine Freude mehr am Leben habe, dass ich den Sinn irgendwie nicht mehr check und vor allem, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse so weit hinten anstelle, dass ich sie vergessen habe, dann ist einfach Obacht. Also dann hat man Handlungsbedarf und ist fast, würde ich sagen, man ist verpflichtet dazu, selbst Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Man kann sich natürlich, und das passiert ganz oft auch bei Klienten von uns, als Opfer hinstellen und sagen, nee, ich bin so missbraucht und psychisch immer schon und ewig und jetzt hast du für mich zu tun und ändere mein Leben, aber so funktioniert das einfach nicht. Das ist die Kehrseite von Narzissmus, ist eben dieser Echoismus und das ist die Co-Abhängigkeit von Narzissten.
Genau.
Und sehr, sehr brutal gesagt, das ist, wenn er, ich will aber ganz bewusst sagen, dass das Männer genauso betrifft, die können genauso Egoisten sein wie Frauen. Aber jetzt so ein Bild mal, das haben einfach alle im Kopf. Die Frau wird geschlagen vom Mann, geht aber immer wieder zurück zu diesem Mann. Dann ist die co-abhängig von der Boshaftigkeit ihres Mannes.
Genau.
Bei Frauen ist es oft nicht, dass die jetzt rumschlagen, weil sie sind ja körperlich auch schon in der Defensive. Aber die machen das mit sehr charmanten, sehr subtilen Mitteln, beispielsweise über die Sexualität. Indem sie den Partner triggern und sagen, boah, du bist zu fett oder du kannst das nicht. Und wenn du mich nicht hättest und ich bin noch so schick und ich bin, wenn du mich nicht hättest, dann hättest du den Job nicht und was weiß ich alles. Also die machen das auf subtile, aber auch sehr ekelhafte Weise.
Psychologisch.
Nicht nur den Männern gegenüber, sondern auch den Kindern gegenüber. Und was ein sehr tabuisiertes Thema ist, ist der psychische Missbrauch von Müttern an ihren Kindern.
Das stimmt. Das habe ich ganz, ganz oft. Also meine Klientinnen oder auch Männer habe ich auch, genau, die das mitgemacht haben. Die Mutter ist halt meistens daheim, der Papa ist in der Arbeit. Also sind die Kinder mit den Müttern viel mehr zusammen von den Stunden her. Und da gibt es viele, viele Dinge, die ich schon gehört habe, was die mitgemacht haben. Das stimmt.
Das ist grausam. Also da stellt es mir einfach als Frau auch echt die Nackenhaare auf, weil ich mir denke, da schäme ich mich fremd für uns schlecht.
Ja, aber die machen das nicht mit Absicht, aber trotzdem schädigen sie die Kinder für immer.
Ja, das Ding ist, glaube ich, dass das alle nicht mit Absicht machen, sondern das sind frühkindliche Prägungen, die sowohl jetzt, sage ich mal, Narzissten und Narzisstinnen, das würde ich ja noch gerne erzählen, was ich gestern auch erzählt habe über die Narzissten, aber die machen das alle nicht absichtlich, auch Echoisten nicht absichtlich. Da gibt es eine frühkindliche Prägung, da bekommt man seine blauen Flecken ab, irgendwann verkapselt man sich ein. Und dann entscheidet man sich in der Früherwachsenenzeit dafür, werde ich auch manipulativ? Also ist das mein Lebensweg, so überlebe ich? Ist es einfach eine Überlebensstrategie? Oder bleibe ich Opfer? Und dazwischen gibt es natürlich viel anderes. Aber im Grunde genommen wird immer alles auf die Kindheit zurückzuführen sein. Und manches, vieles davon haben wir einfach so in uns selber verkapselt und in unser inneres Kind, wenn du so möchtest, dass wir keinen Zugang mehr dazu haben.
Ja. Das sind die Menschen, die zu mir kommen oder wahrscheinlich auch zu dir, dass sie gar nicht wissen, wo kommt es überhaupt her.
Genau.
Was ich noch gerne näher erklärt haben möchte für meine Kundinnen, wahrscheinlich auch Männer, aber meistens kommen eben die Frauen zu mir, wenn sie so ein Problem haben. Du hast es vorhin schon angesprochen, aber ich möchte es noch näher erklärt haben von dir. Es gibt die Co-Abhängigkeit und ich nenne es sogar noch das Helfersyndrom, also die Frauen, die von ihrem narzisstischen Mann abhängig sind, die gehen nicht weg, weil sie nicht können, weil sie sich nicht trauen und weil sie glauben, dass sie diesem Mann oder diesen Narzissten oder dieser Narzisstin helfen können. Das ist noch schlimmer, finde ich.
Das kommt ganz oft vor, weil diese Menschen sich selber nicht helfen können, also vice versa wie einfach Narzissen. Ich kläre das jetzt mal kurz auf. Also wir heißen ja Narz mich nicht, habe ich gesagt, ne? Und jetzt kommt's, wir haben eine Narzisse als unser Bild, weil Narzissen zu diesen Narzissen der Menschen eine große Parallele haben. In diesem Saft ist so ein toxisches, also so ein giftiger Saft drinnen, dass Narzissen nicht mit anderen Schnittblumen zusammen in einer Vase stehen können. Die gehen ein, die anderen Blumen.
Okay.
Und du kennst da vielleicht auch, im Frühling stehen diese Narzissen, wenn man sie kaufen möchte, vom Blumengeschäft immer in so einem Holzkistel drinnen.
Ja.
Würde man die sofort in die Vase geben, die blühen halt schnell, also die gehen schnell auf und sind auch schnell kaputt. Okay. Sind wahnsinnig empfindlich, diese Narzissen.
Okay.
Und wenn man jetzt diese Zwiebeln von den Narzissen isst, also es reichen bei manchen Menschen echt erwachsenen Menschen drei davon, dann bekommt man Herzrhythmusstörungen, das ist auch eine gute Parallele, finde ich. Auch dieses nicht in einer Vase mit anderen Schnittblumen, also mit anderen Menschen sein zu können, ohne die gleich zu vergiften. Und Kinder und Hunde, also kleine Tiere halt, die sterben, wenn die eine dieser Zwiebeln essen.
Okay.
Also es ist richtig, das ist ein echt heftiges Gift, das in der Narzisse drinnen ist. Deswegen finde ich die Parallele ganz gut. Und deswegen, weil ich diesen Gender-Dings, Narzisstin und Narzissten und Narzisse und so weiter, also das macht mich einfach auch wahnsinnig in den Vorträgen, die wir halten, haben wir uns darauf geeinigt, wir sprechen von der Narzisse. So.
Von der Narzisse und die Narzisse ist männlich oder auch weiblich?
Genau, das ist einfach geschlechtsneutral. Wir haben 60% Frauen kommen zu uns, aber 40% Männer. Also es hält sich fast die Waage. Das ist sehr, sehr erschreckend, finde ich. Oder?
Ja, das stimmt.
Wertfrei. Das ist halt einfach so.
Ja, es ist alles erschreckend, dass es das überhaupt gibt, dass es Menschen gibt, die wirklich so gemein sind. Und jetzt komme ich nochmal zum Thema, das mir auch sehr wichtig ist.
Hast du noch mit dem Helfersyndrom? Das habe ich dir nicht beantwortet, ne?
Ja, mach das mit dem Helfersyndrom und dann sprichst du noch über die Schuld.
Ja, genau.
Genau.
Auch ein wichtiger Punkt. Also dieses Helfersyndrom, die Menschen können sich selbst meistens gar nicht helfen. Die haben einfach auch Egoisten, also co-abhängige Menschen, haben keinen Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen und sie interpretieren oder sie stopfen alles an Liebe in den anderen Menschen rein und denken, wenn ich jetzt noch lieber bin, wenn ich noch mehr für dich mache, wenn ich mich noch mehr aufopfere, dann wird mich die Narzisse lieben. Das ist natürlich ein totaler Trugschluss. Also Echoisten oder Echos machen das über diese vermeintliche Liebestopfung in den anderen Menschen rein und glauben darüber, ihre Bestätigung zu bekommen. Narzissten holen sich die Bestätigung darüber, dass die anderen so viel für einen tun. Weil umso mehr der andere Mensch, also der co-abhängige Mensch für einen tut, umso mehr werde ich ja in meiner Genialität als Narzisse bestätigt, dass das alles zu geschehen hat für mich. Und das bindet halt extrem. Das macht diese schreckliche Abhängigkeit von beiden Seiten, die man sehr, sehr schwierig selber lösen kann, die man auch sehr schwer selber erkennt. Also wenn man mittendrin ist in dem System, so ging es mir auch viele, viele Jahre lang, man erkennt es nicht. Das erkennen noch sehr, sehr gute Freunde von außen, aber wenn ich jetzt mit einem sehr boshaften Narzissten zusammen bin, dann werde ich so isoliert, dass die Freunde und Familie gar keinen Zugang mehr zu mir haben und ich das auch nicht mehr glaube, was die anderen sagen. Das heißt, ich bin in diesem System mit meinem Narzisse komplett gefangen, isoliert von der Außenwelt und es rotiert die ganze Zeit nur diese schreckliche Abhängigkeit und diese vergiftete Milieu. Und das, das Problem ist, dass viele Menschen das nicht selber mehr begreifen. Nur über Bücher beispielsweise, wenn sie sich dann doch ein bisschen öffnen. Und dann ist das Schräge, die meisten Menschen suchen ja nicht, wie helfe ich mir jetzt selber in so einer beschissenen Situation.
Genau,
dann wird gegoogelt und dann kommen wir gleich zur Schuld. Wie helfe ich denn der Narzisse? Also wie helfe ich dem Narzisst? Was muss ich machen, damit ich noch mehr Liebe bekomme? Was muss ich noch mehr von mir aufopfern, damit der endlich oder die endlich glücklich wird? Das ist also unfassbar pervers und bedingt sich.
Genau. So,
die zweite Frage war das mit der Schuld.
Ja.
Ja, wir haben jetzt ein 8-Wochen-Programm und tatsächlich, weil es um diesen narzisstisch-echoistischen Entzug geht. Das heißt, Menschen, die in so Beziehungen sind, die ihre eigenen Bedürfnisse, Hobbys, ihre Freunde, ihre Familie schon aufgegeben haben, in unfassbarer Hoffnung, dass sie irgendwann doch diese Liebe von der Narzisse bekommen, die beschäftigen sich 80-90% nur noch mit dem anderen Menschen.
So. Genau.
Wenn man denen jetzt einfach sagt, lass das, mach das nicht mehr, dann haben die 80-90% Loch oder Vakuum.
Genau.
Die haben im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung mehr, weil sie sich selbst so verloren haben, was sie mit dieser kostbaren Zeit ihres eigenen Lebens anfangen. Und deswegen haben wir ein 8-Wochen-Programm. Man sagte, es ist so schön mit deinem Hintergrund, ne? Mit dem Meer. Irgendwann werden wir wieder reisen können.
Ich bin auch also, Honolulu.
Eigentlich fehlt immer so diese Bananenkrone, ne?
Ja, die habe ich hier neben mir stehen. Die wollte ich jetzt nicht absetzen.
Sehr großartig. Also, das ist eben, man sagt, wenn man 3 Wochen gereist ist oder auf Urlaub ist, dann verändert das einen Menschen schon. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn Menschen 8 Wochen, also 2 Monate lang, aus diesem Entzug sich hin zu ihren eigenen Bedürfnissen wiederentwickeln, unter anderem einfach auch diese Schulddiät machen.
Genau, der Begriff ist toll. Schulddiät. Das ist so toll.
Ja, Schulddiät, genau. Oder einfach, es gibt ja immer diese To-Do-Listen, was muss ich alles machen? Mache ich Echoisten, oh, das muss ich noch machen, und dann muss ich noch machen, und das will ich noch machen, und dann koche ich mir das beste Essen, und das mache ich noch, und dann ziehe ich das noch an.
Und dann putze ich und räume mich auf, und dann richte ich das noch gerne.
Und dann wird er das sehen, und er wird es sehen, oder sie wird es sehen, und bla, 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 bla.
Genau.
So, und das Ganze wird massivst getriggert durch ein Schuldgefühl. Und genau. Das ist sehr perfide, weil Narzissten haben eine sehr hohe kognitive Intelligenz, das heißt, vom Kopf her scannen sie bei der ersten Begegnung mit einem Echoisten. Übrigens kann man sich fast stolz drauf sein, wenn man von so einem Narzisse erwischt wird, weil die holen sich meistens sehr intelligente Menschen, Menschen, die gut einen guten Status in der Gesellschaft haben, die studiert haben, die meistens auch viel Geld haben. Also das sind so richtige, wenn man jetzt so die Narzisse als Vampir sieht oder als Zecke, dann holen sich die natürlich die fettesten Braten, sage ich mal.
Die besten,
so.
Ja.
Da kann man sich dann denken, oh Gott sei Dank, Bob, was muss ich intelligent sein, dass ich mir voll reingefallen bin. Aber ja, das ist die Kehrseite ist, das kommt auch aus einer frühkindlichen Prägung heraus, dass man sehr oft ein Schuldgefühl hat. Man denkt sich, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich schuldig. Und kognitiv checken das aber Narzissten sehr schnell. Meistens schon beim ersten Abendessen oder ersten Dinner oder bei der ersten Begegnung wissen die, okay, geil, dieser Mensch ist sehr empathisch. Dieser Mensch ist getriggert durch Schuldgefühle und ist von mir, also er hat alles, was ich brauche. Informationen.
Ideal. Status,
also das perfekte Opfer. Und dann beginnt relativ schnell auch dieses Lovebombing, wo man dann einfach als Echoist endlich diese Sachen hört, die man so wahnsinnig gerne hören möchte, auch als Frau. Du bist die Beste, auf dich habe ich schon immer gewartet, du bist so großartig, komm, lass uns heiraten. Das ist fast in einem Atemzug, also fast schon nach dem ersten Treffen. Ich habe tatsächlich bei meinem ersten Treffen dann schon fast den ersten, ist mir übrigens öfter in meinem Leben passiert, nicht nur einmal, einen Heiratsantrag bekommen. Ja, weil irgendwie haben die dann sofort gecheckt, ach, geil, das ist genau das Opfer, das ich brauche. Und ich so blauäugig, naiv, habe gedacht, ja, yeah. Älterer Mann, der muss es ja wissen, dass ich die beste Frau für ihn in seinem Leben bin. Und ja, und ich habe auch so viel drauf und so schön gesehen zu werden. Und dann schießt man so ein Feuerwerk und baff. Dann hat man einen Ehering um und dann ist es eigentlich schon gelaufen.
Genau, ja.
Ziel erreicht. So, und dann kannst du die ganze Zeit getriggert werden mit diesem Schuldgefühl. Dann, das fängt schon an, wenn du nicht richtig geputzt hast, sage ich mal, dass der dann sagt, naja, das machst du aber irgendwie auch nicht richtig.
Oder das Falsche gekocht hast oder dich nicht richtig angezogen hast oder die Haare anders hast oder...
Genau, die Haare zu lang und wieso schaust du so aus und wieso machst du das und du kommst zu spät und boah, das kann... Und weil man sich ja dann so schuldig fühlt, weil man denkt, man bekommt keine Liebe, weil man ja all diese Dinge nicht richtig gemacht hat, ist es so eine Schuldspirale nach unten. Und das Wichtigste für diese Menschen ist, dass sie mal eine Schulddiät machen.
Eine Schulddiät.
So, es ist nicht notwendig. Du bist nicht für alles schuld.
Genau.
Und das ist halt ein Opferding, weißt du?
Ja.
Also gerade Menschen, die sich so als Opfer sehen, die nehmen auch noch so, oh, gib mir die Schuld, das nehme ich auch noch. Es liegt alles an mir. Ja?
Alles wow, hier drauf.
Das ist super haschern. Genau, und das ist halt echt Bullshit. So. Und deswegen gibt es in diesem 8-Wochen-Programm auch eine Schulddiät. Und es gibt, das hatten wir auch gestern besprochen, ne, das mit der Fernbedienung.
Das ja, ist genau, erklär das nochmal, das ist so toll.
Wenn man sich einen Film anschaut, der einfach schlecht ist. Die Story ist schlecht, die Regie ist schlecht, die Schauspieler sind schlecht. Der normale Mensch wird es einfach umschalten. Wird sagen, schaue ich mir nicht an, den Dreck, brauche ich nicht. So, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man in seinem eigenen Leben, ja, sollte so sein, die Hauptrolle spielt und der Film, der eigene Lebensfilm einfach irgendwie sehr schlecht ist, sehr dunkel, sehr traurig, nicht fröhlich, nicht, also sich nicht nach Leichtigkeit und Liebe und all dem anfühlt, dass man ja und Glück einfach. So, dann ist man also in einer sehr, sehr schlechten Story, spielt darin auch noch die Hauptrolle, hat wahrscheinlich nicht einmal die richtigen Klamotten, der Regisseur ist auch scheiße. Und dann ist es aber oft so, wenn man so egoistisch drauf ist, dass man es nicht mehr schafft, die Fernbedienung seines Lebens in die Hand zu nehmen und auf Stopp zu drücken. Also zu sagen, so will ich das nicht. Das heißt, Egoisten geben gerne, liebend gerne, aus großer Liebe, weil sie ja denken, oh, dann wird er mich noch mehr lieben oder sie, geben sie ihre Fernbedienung dem narzisstischen Partner.
So. Genau.
Er hat eine Fernbedienung von dir in der Hand und der drückt drauf rum. Der spult dich vor, der spult dich zurück, der macht dich lauter, der macht dich leiser, der sagt,
stopp, jetzt halt. Was er gerade braucht.
Genau, was er gerade braucht. Mhm. Und das Wichtigste, auch Teil unseres Programms ist, dann einfach zu sagen, so jetzt hol dir die Fernbedienung deines eigenen Lebens wieder und lerne die Knöpfe kennen und lerne drauf zu drücken, wie du dein Leben haben möchtest. Und lass dir das nicht permanent von irgendeinem Vollpfosten vordiktieren.
Genau. Und genau das wollen ja die Lebenspartner von einer Narzisstin nicht hören. Nimm die Fernbedienung in die Hand und lebe dein Leben selber. Weil die sagen, ich kann nicht, ich will nicht, ich muss ihm helfen, ich muss ihr helfen, was auch immer. Und
genau.
Und da fällt mir gleich nochmal die Frage ein, die du auf deiner Website hast. Die hat mich total fasziniert. Wie kann ich einem Narzissten helfen?
Ja, das ist krass. Also das absolut Abgefahrene ist, dass diese Frage über 600.000 Mal pro Monat genauso bei Google eingegeben wird.
Das glaube ich.
Weil die Menschen, das, was ich vorher gesagt habe, sie erkennen nicht, dass sie selber das Problem haben. Das ging mir übrigens auch so. Mir haben ganz viele Freunde, die irgendwie noch an mich rangekommen sind, haben zu mir gesagt, Regina, also ich glaube, du bist mit einem Narzissten zusammen. Und ich so, oh Gott, der Arme. Was mache ich denn jetzt? Also wie helfe ich ihm denn jetzt?
Ja,
also,
genau.
Ach so, deswegen kann er mich ja nicht lieben. Ach, verstehe. Also dann muss ich ja noch mehr, was muss ich dann als noch mehr machen? Also, ich weiß gar nicht, du bist damals auch eingegeben, diese Frage, würde aber zu mir passen. Gibt man dann ein, wie helfe ich denn diesem Narzissenleinchen halt? Und dann recherchiert man und dann sieht man und findet man. Ich habe ja ziemlich klar einen Blogbeitrag darüber geschrieben und das ist sehr klar beantwortet, gar nicht.
Gar nicht, es genau. Das habe ich hab draufgeklickt. Ich habe mir gesagt, ich habe mir gedacht, was wird die Regina jetzt für eine Antwort geschrieben? Aber ich weiß jetzt für mich jetzt. Und ich klicke drauf und da steht gar nicht. Und ich habe mir gedacht, yes, genauso gehört es. Weil die co-abhängigen Partner, die wissen das nicht, dass sie denen nicht helfen können.
Nein.
Glauben das auch nicht.
Die haben meistens schon alles versucht, also die haben sich schon so aufgegeben und schon alles versucht, um einfach diese Liebe zu bekommen, weil sie ja auch unfähig sind, sich selbst zu lieben. Also genau. Egoisten haben genau das gleiche Problem wie Narzissten auch. Sie sind keine unfähig, sich selbst zu lieben, sondern sie haben im Gegenteil, ist noch viel krasser, Selbsthass.
Also, ach so.
Das hat er auch, Jung hat das ja auch bereits gesagt, dass das so ist. Und wir verdanken dem das auch, dass er gesagt hat, diese Geschichte von Narzis mit Ovid, da gibt es ja diese antike Sage, Narzis und Ovid, glaube ich, auch gestern erzählt. Das ist so lustig, wenn man dann das Interview am nächsten Tag macht, habe ich das gestern gesagt? Und dann gesagt.
Also ich weiß es noch.
Ja, also die Geschichte von Ovid ist halt einfach, dass ein Narzis, ein Jüngling, unfassbar schön, unfassbar eloquent, ein Traum von einem Mann und Halbgott, läuft durch die Wälder der Antike und alle liegen ihm zu Füßen. Ja, weil sie checken relativ schnell, dass es ein arrogantes ist und lassen ab von ihm. Und dann gibt's aber die Nymphe Echo, so heißt es, großartig, dass die auch so heißt, die Nymphe Echo, die ihm komplett verfällt und sagt, aber ich werde ihn knacken, ich werde ihn erretten, ich werde ihn glücklich machen, ich werde ihm helfen, mich zu lieben und darüber sich zu lieben. So, und dann irgendwann ist es dann aber, und er ist arrogant und sagt, boah, das machst du zu wenig, das machst du zu wenig, du bist zu wenig, das ist zu wenig, bla bla bla. Und den Göttern nervt dieses Getue. Da kommen wir wieder auf dieses Narz, mich nicht. Das haben die Götter wahrscheinlich damals schon gesagt. Und dann haben die beide bestraft. Sie haben Echo bestraft und tatsächlich zum Echo im Wald gemacht. Sie konnte also nur noch nachplappern, was der andere ihr vorgesagt hat. Also wenn Narzis gesagt hat, ich liebe mich, dann hat sie halt zurückgeplappert, ich liebe mich so. Und also sie war unfähig, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern, war nur noch ein Echo im Wald und hat sich verloren. Und Narzis wurde bestraft, indem er niemals von irgendjemandem geliebt werden kann. Mhm. Außer von sich selbst. Und dann bei irgendeinem Spaziergang entdeckt er sein Spiegelbild in einem See, guckt rein und verliebt sich in seinen Antlitz und will es umarmen und will es küssen und sagt, das ist endlich begegne ich einem Menschen, der mir ebenbürtig ist in meiner Grandiosität. Und durch dieses Umarmen des Wasserbildes verschwimmt das halt immer. Es ist immer ein Zerrbild im Wasser. Und darüber verzweifelt er, er isst nichts mehr, er stürzt ins Wasser, stirbt und am Rand dieses Ufers wachsen jetzt Narzissen. So, das ist die Geschichte von diesem Irrsinn. Genau. Kann man aber auch auf unserer Webseite, Narz mich nicht, kann man da auch einige Blogbeiträge, ich habe das von IKEA geklaut, leben Sie noch oder wie heißt es, wohnst du noch oder lebst du schon? Habe ich jetzt umgedichtet in lebst du schon oder echoisierst du noch? Also bist du immer noch Echo von einem anderen.
Ja, ja. Damit wir den Menschen weiterhelfen können, hast du 3 Bücher geschrieben, zeig die uns mal.
Ach, super gern. Das eine ist dieses hier. Ich muss es wieder vor mich halten, ne?
Ja, sonst sieht man
es nicht. Narz mich nicht, narz mich nicht. Der Hintergrund ist, wir halten sehr viele Vorträge und Seminare und ich glaube, man merkt es jetzt auch in diesem Interview, ich rede sehr, sehr schnell, weil es mir unbedingt wichtig ist, den Menschen zu helfen. Und dann haben Teilnehmer unserer Seminare gesagt, Regina, kannst du bitte mal ein Buch darüber schreiben, weil dann haben wir es in der Hand. Das ist relativ dünn, das kann man auch bei Amazon holen. Und dann haben wir, darauf bin ich ziemlich stolz, das erste Kinderbuch über Narzissmus geschrieben. Und das ist ein Doppelbuch. Es geht also nicht darum, dass man irgendwie die Väter denunziert und sagt, das sind alte Narzissten, sondern das ist also ein Doppelbuch und basiert auf wahren Begebenheiten von 2 unterschiedlichen Kindern. Mittlerweile sind es auch schon mehrere Kinder, die wir einfach auch betreuen, die erzählen, wie es ist, mit einem narzisstischen Elternteil zu leben und wie es auch ist, mit einem egoistischen Elternteil zu leben. Weil für Kinder, die kommen in die Welt komplett jungfräulich, sage ich, unbelastet eigentlich. Also natürlich gibt es Vorbelastungen. Das führt zu weit. Also es gibt schon eine vorgeburtliche Vorbelastung. Aber die kommen in die Welt und die haben dann einen Elternteil, der ist manipulativ und den anderen Elternteil, der alles mit sich machen lässt, der sich anpullen lässt, der sich demütigen lässt.
Der schwach ist, genau.
Und die Kinder werden eine Entscheidung treffen und sie beziehen meistens alles auf sich. Also sie sagen, die sind so, weil es mich gibt, die gehen davon aus, wenn es sie nicht gäbe, dann wäre dieses Komische nicht da. Beziehungsweise trauen sie sich gar nicht, das mit anderen Schulkollegen zu besprechen, weil man geht davon aus, das, was man hat, haben eh alle. Ne? Und das ist ein Buch, das darüber aufklärt, was so passiert. Viele Kinder entdecken sich darin echt wieder. Also wir haben das Buch ist ab 8 Jahren und es gibt Kinder, die ertragen das nicht, was da drin steht. Also die können es nicht zu Ende lesen. Und es gibt Kinder, die wollen noch mehr davon. Die sagen: Habt ihr noch ein anderes? Habt ihr da noch einen zweiten Teil von dem Buch? Ja. Weil die sich halt einfach so wiedererkennen und
Und noch Lösungen innen suchen. Drinnen,
genau. Innen drinnen ist so ein Lagerfeuer. Das zeige ich auch gern her. Lagerfeuer, an dem sich diese. Ich muss mich breiter machen.
Ja, das ist der Hintergrund, der virtuelle. Ich bin ja auf Honolulu. Ich habe ja keinen virtuellen Hintergrund. Das sieht man nicht.
In der Mitte am Lagerfeuer trifft sich das Mädchen, das eben eine narzisstische Mutter hat, und der Junge, der einen narzisstischen Vater hat, treffen sich am Lagerfeuer und reden über ihre Situation. Sagen, sag mal, ist das bei dir auch so komisch?
Genau.
Übrigens, auch ganz wichtig, diese Formulierung komisch kommt auch bei Erwachsenen vor. Wenn man das nicht so greifen kann, aber weiß, im Büro zum Beispiel, irgendwie sind die Meetings, wenn die Person dabei ist, immer komisch.
Ja.
Dann
fühlt sich seltsam an. Ja.
Hellhörig sein. Ich bin ja sehr dafür, dass wir so ein Wörterbuch schreiben. Narzisstisch, deutsch, deutsch, narzisstisch.
Ja. Ja, gut.
Okay. Aber im Zentrum dieses Buches, also in dem Lagerfeuer, kann man dieses Büchlein herausnehmen und das erklärt, was ist denn wichtig für das Kind selber, dass bei sich bleibt und dass dem das nicht passiert, dass es kollabiert oder gleich dem inneren Kind Schaden zufügt.
Und was uns beiden als Mütter natürlich sehr am Herzen liegt.
Ja, das ist...
Auch wenn ich nicht Mutter wäre, würde ich... Die Kinder liegen mir einfach am Herzen. Die sind so unschuldig, finde ich, und die haben das nicht verdient und die bekommen die größte Hilfe von mir.
Ja, das sehe ich wie du. Und es ist einfach so, dass das schon im Kindergarten zunimmt, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also ich berate auch Kita, also Kindertagesstätten und Kindergärten, und das nimmt so rapide zu, dass von 23 Kindern 5 Kinder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben.
Das ja, aufgrund so, der Eltern. Ja, die machen das nur nach. Natürlich.
Genau. Die werden nicht boshaft geboren, ne?
Nein, die machen das nach. Und wie willst du jetzt dem Kind helfen, wenn du mit den Eltern nicht reden kannst? Weil die sind ja selber so.
Genau, das ist das Problem. Deswegen haben wir aus diesem, also in diesem Heftel sind auch die Kinderrechte drinnen und einfach, wohin sich die Kinder auch wenden können, wenn sie Probleme haben. Wir sind deswegen auch für den Kinderrechtepreis vorgeschlagen worden.
Wow.
Kannst du uns nochmal drücken, ob wir das schaffen?
Ja, genau.
Aber das ist das Kinderbuch. Und wie erreichen wir die Kinder? Weil natürlich spazieren die Kinder nicht in den Buchladen mit 8 rein und sagen, oh, entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht, Harry Potter wird man fragen, aber haben Sie vielleicht ein Buch über Narzissmus? Ich glaube, meine Eltern haben so ein Problem.
Ja. Machen sie leider nicht.
Das schon nicht raffen, was mit ihnen abgeht, ne?
Genau.
Wenn sie in diesem System gefallen sind, wie sollen das Kinder checken? Also habe ich aus diesem Kinderbuch ein Kindertheaterstück geschrieben. Dazu gibt es auch Handpuppen und Puppen. Und damit gehen wir in also kirchliche Einrichtungen, in schulische Einrichtungen, wenn es denn wieder geht nach Corona.
Wenn es erlaubt
wird. Und dann spielen wir das. Gibt bereits einen Trailer über unser Kindertheaterstück.
Hast du bestimmt auch auf der Website, oder?
Ja, ist auch drauf. Und
genau.
Bei YouTube haben wir einen Channel, Naht's mich nicht, und da sind die Sachen auch drin. Und
genau.
Das Kinderbuch entsteht ja über das Synonym Thomas Schrottmacher, und darüber findet man auch die Buchvorstellung, und das haben uns netterweise zwei echt entzückende Kinder eingelesen, das Kinderbuch.
Schön. Das ist. Ach, das habe ich gesehen in deiner Facebook, auf deiner Facebook-Seite, Naht's mich nicht. Das ist ja eine interne Gruppe. Genau, genau, da bin ich dabei. Und da habe ich auch gelesen, dass am 27.01. ein ehemaliger Narzisst zu Wort kommt bei dir.
Ja, genau. Das ist uns ganz wichtig. Also ich sage auch immer in den Seminaren, zähle jetzt bitte nicht durch 1, 2, 3, 4, 5 Narzisst, 1, 2, 3, 4, 5 Narzisst, weil das bringt uns in unserer Welt und für ein gemeinsam für ein neues Wir einfach nicht weiter. Es bringt nichts, wenn wir die einen verurteilen und sagen, ich bin ein Opfer und ich bin besser. Das ist völliger Blödsinn. Deswegen ist unsere Seite, wir bekommen immer wieder das Feedback, dass wir nicht hetzen, sondern dass wir einfach aufklären und so sagen, es gibt eine Selbstverantwortung, sowohl als Narzisse als auch als Echo.
Echo ist, und genau.
Wir müssen uns in der Mitte treffen, sonst wird diese Gesellschaft einfach massivst depressiv sein und einfach sehr, sehr traurig.
Ja.
Und es hat uns jetzt vor, wir haben auch Buchempfehlungen, also von anderen Autoren auf unserer Seite, die ich selber als sehr, sehr gut finde und sehr hilfreich. Und unter anderem einfach auch das Buch von Ein Narzisst packt aus. Also nicht, das ist echt, echt auch gut geschrieben. Mhm. Ein Narzisst packt auf von Leonhard Anders. Und ich habe einfach auf unserer Webseite, so wie ich das Buch auch empfunden habe, geschrieben, ein ehemaliger Narzisst. Das ist ganz klar ein Mensch, der sich selbst reflektiert hat, der gesehen hat, so kann es einfach auch nicht laufen. Ich ändere da was, weil ich möchte das so nicht mehr für mich selber.
Was ganz selten vorkommt, glaube ich.
Ja, es ganz selten vorkommt. Und deswegen hat es eine absolute Hochachtung. Also dieser Mensch hat für mich eine Hochachtung verdient. Genauso übrigens wie Echoisten, die es endlich schaffen, aus ihrer Opferrolle rauszukommen. Und er hat uns angeschrieben und hat uns ein Exklusivinterview geschenkt oder gibt es uns am 27.01. in unserer geschlossenen Gruppe. Und da sind alle herzlich eingeladen. Es gibt nur eine Bedingung. Es gibt in den Kommentaren keine persönlichen Angriffe, keine Beleidigungen, keine sonst irgendwas, sondern nur Wertschätzung. Das ist sowieso, in unserer Gruppe geht es um Wertschätzung, weil es um ein neues Wir geht. Und das neue Wir werden wir nicht mit Gehässigkeit in die andere Richtung zeigen. Es ist auch tatsächlich so, dass wir auch immer wieder mal von Menschen angeschrieben werden und gefragt werden, ob wir auch Menschen helfen, die eine NPS haben, die dann aber schon so selbstreflektiert sind, dass sie von selber sagen, ich brauche ein Coaching, weil ich möchte das Leben, so wie ich es gerade lebe, ist es nicht gut für mich und für meine Umwelt.
Wow, da hast du schon viel geschafft.
Und es ist uns echt wichtig. Natürlich haben wir vornehmlich Menschen da, die co-abhängig sind.
Wie bei mir, genau.
Das ist einfach so, weil die eher irgendwann einmal die Schmerzgrenze dann auch erreichen. Und natürlich, wenn ein Mensch mit einer NPS, das dauert länger, bis der die Schmerzgrenze der anderen erreicht hat, sag ich mal. Und die dann sagen, stopp, hör auf.
Ja, genau. Wow, wow, liebe Regina, das ist ja unfassbar, was du alles tust, was du alles machst. Du hast auch gesagt, du hast gestern bis um 2 Uhr nachts gearbeitet. Du machst so viele Sachen, die alle so toll sind. Und heute hast du schon morgens wieder begonnen. Und jetzt kommst du gerade aus einer Sitzung, aus einer Zoom-Session wahrscheinlich, so wie wir gerade. Es ist einfach nur klasse. Und ich ziehe den Hut vor dir, dass du das selbst geschafft hast. Du sprichst aus eigenen Erfahrungen und dass du so, so vielen Menschen hilfst. Ich finde es einfach nur toll.
Ich muss einfach sagen, ohne meinem Team ginge das nicht. Also ich habe einen großartigen Partner, den Henning, an meiner Seite, mit dem ich seit über 4 Jahren zusammen bin. Und der unterstützt mich. Ich muss sagen, der hat das auch miterlebt über Echoismus. Der hat meine Flashbacks erlebt. Der kannte sich überhaupt nicht aus am Anfang, als mein neuer Partner gesagt hat, Gott, was geht mit der ab? Der ist echt eine Schraube locker. Und er berät jetzt schon die neuen Partner von Echoistinnen und Echoisten. Das ist sehr schön, weil die Beziehung, die diese Menschen ja dann neu eingehen und mit Vertrauen eingehen, die stehen halt auf sehr wackeligen Beinen, weil einfach der Partner, wenn er nicht weiß, was Narzissmus ist und was dieser psychische Missbrauch mit einem Menschen machen kann, dann steht er oft wie so ein Fragezeichen vor der Frau oder vor dem Mann und sagt, was ist mit dir? Und was zum hat das mit mir zu tun? Ja. Und da ist der Henning da und berät sie. Und wir haben auch den Plan, dass wir uns ab Februar oder ab Frühling so, Februar ist ja schon zu bald, auch als Paartherapeuten ausbilden lassen, damit wir gemeinsam genau diesen Paaren auch helfen, die genau in so einer verzickten Situation sind.
Toll. Einfach und, toll.
Mal schauen, aber in dem Team ist einfach, da ist die Fabienne drin, die ist in der Schweiz, die sitzt in Zürich und es ist die Sophie Schwarz von Anfang an dabei, seitdem uns die Idee kam, wir gründen Mats mich nicht. Das ist so mein Kernteam, das immer da ist, mit dem ich auch echt alles bespreche, wo wir uns auch die Monatsbeiträge und alles überlegen für Facebook. Und dann habe ich einfach ganz viele Kooperationspartner, großartige Coaches, Anwälte auch, Therapeuten, die alle, und das müsste ich wirklich sagen, die alle von mir auch quasi geprüft worden sind, ob sie mit dem Thema Narzissmus sich wirklich auskennen, ob sie es selber am eigenen Leib gespürt haben und ob sie selber durch den Prozess so durch sind, dass sie auch, so wie wir, auf der anderen Seite der Schlucht stehen und sagen können, hey, komm, ich reiche dir die Hand, ich weiß, wie es geht, mach diesen einen Schritt, damit du ein glückliches Leben hast, weil du hast es verdammt nochmal verdient. Und das wächst, da kommen immer mehr Kooperationspartner dazu. Und wenn man also auf unsere Seite Narzissmus nicht geht, dann kann man sich hundertprozentig sicher sein, dass diese Menschen einen nicht verdattert anschauen und sagen, oh, Narzissmus, was
ist das überhaupt? Da für
schräge Geschichten? Das heißt aber schön erfunden oder so, sondern die kennen sich aus, die wissen ganz genau Bescheid, wie Mobbing funktioniert. Wir haben einen Anwalt für Arbeitsrecht dabei, die wissen ganz genau Bescheid, wie perfide und boshaft das sein kann. Und können die Menschen einfach direkt da abholen. Und dann müssen die Menschen, die auf unsere Seite kommen, nicht so eine Odyssee, wie ich sie gemacht habe, nämlich 28 Anwälte anrufen und die fragen, kennen Sie sich mit Narzissmus auf? Und dann hört man auf der anderen Seite der Leitung, piep, piep, piep.
So, okay. Nicht ja, aber dann waren die wenigstens ehrlich.
Genau. Und ja, was ich auch noch unbedingt sagen möchte, ist, wir sind seit Dienstag, waren wir beim Notar und haben eine GUG eingereicht. Also wir sind
jetzt gemein.
Und das heißt, wir können Spenden entgegennehmen, darüber freuen wir uns auch, weil wir echt viel darüber arbeiten. Und wir können Menschen helfen, die sich vielleicht ein Coaching oder eine Beratung nicht gut leisten können. Denn das kann dann zukünftig über die GOG einfach abgedeckt werden.
Wow,
das heißt,
noch besser. Einfach,
naht's mich nicht, stoppt Gewalt, GOG haftungsbeschränkt. Furchtbar lange
machen. Toll, aber trotzdem toll. Also das ist einfach, ihr könnt auch noch Menschen helfen durch diese Spenden, die ihr bekommt über diese GOG, die sich das nicht leisten können. Also noch, das sind die meisten Menschen, die zu mir kommen, die Frauen zum Beispiel, die sagen, ich kann mich nicht trennen von diesem Partner, weil ich keine finanziellen Mittel habe, weil ich keinen Beruf gelernt habe, weil ich kann nicht weg, ich kann auch nicht alleine sein, ich kann das einfach nicht. Das ist toll. Das ist toll.
Genau, und das kam letztes Jahr einfach ganz, ganz oft und dann haben wir gedacht, also auch da müssen wir irgendwas tun. Und It's for Kids, also das ist ja eine Stiftung für den Kinderschutz, die haben uns auf die Idee gebracht, weil die zu uns gesagt haben, ja, wir würden euch gerne Geld spenden, wir beobachten eure Arbeit jetzt seit einem halben Jahr und was ihr für Kinder macht, aber ihr seid nicht gemeinnützig. Und wir so, okay.
Dann werden wir halt gemeinnützig, genau. Ist ja ideal. Ja. Ist ja ideal. Toll. Also jetzt bekommst du noch die Chance, du hast, glaube ich, alles super erklärt, jetzt bekommst du noch die Chance, einen Schlusssatz zu sagen. Was ist dir ganz, ganz wichtig, dass die Menschen wissen?
Also mir ist mega wichtig, dass diese Welt eine liebevollere Welt wird. Es gibt so einen Satz von einem sehr begnadeten Autor und Dramaturg in Österreich, der hat bei seiner Festrede 2018 gesagt, nicht die Ozonlöcher sind das Problem, sondern die Arschlöcher. Und ich...
Okay.
Ziemlich hart und ziemlich krass. Und ich glaube, aber es geht nicht darum, wieso und weshalb man so geworden ist und warum man co-abhängig ist und wieso, sondern es geht darum, gemeinsam auf ein neues Wir zu schauen und dieses neue Wir gemeinsam aufzubauen. Und liebevoll. Also ich träume von einer liebevoll empathischen Welt. Und das können wir nur alle gemeinsam herstellen. Das können keiner alleine, indem man sagt, ich mache das alleine, sondern das geht nur, indem wir irgendwie alle zusammen ein Netzwerk für diese Welt sind.
Okay, vielen, vielen Dank, liebe Regina. Schön, dass du dich einverstanden erklärt hast, nicht nur einmal, sondern zweimal ein Video mit mir zu machen.
Jetzt das war großartig, du hattest recht, heute ist viel besser als gestern.
Also finde ich auch. Wir haben das noch besser erklärt, finde ich, weil ich finde, dass ihr, der sich das Video anschaut, wenn er sich schon eine Stunde Zeit nimmt, ich komme jetzt eine kleine Stunde, dass er das auch verstehen soll ohne Probleme. Und ich glaube, das hast du heute noch besser, noch einfacher erklärt, damit das jeder irgendwie nachvollziehen kann, um was es dir wirklich geht oder um was es bei deiner Arbeit wirklich geht.
Ja, Also uns. Es ist mir ganz wichtig, gerade immer von diesem Wir-Sprecher auch von uns zu sprechen. Ich mache das wirklich, kann das gar nicht alleine machen.
Dir und deinem Team. Genau. Ja. Vielen Dank. Was?
Vielen, vielen Dank für deine Einladung.
Das war ja genau. Auch zu mir. Ich wollte sagen, vielen Dank, dass du gekommen bist und dass du es gemacht hast. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, dass er leichter wird als bis jetzt. Genau, weil jetzt hast du viel Stress gehabt und dass es jetzt einfacher wird.
Das ist prima. Ich mache jetzt sogar etwas ganz, ganz Geniales. Wir haben im Team eine Hypnoseure, wie sagt man, Hypnose-Coach-In. Ja. Auf alle Fälle werde ich mich, weil das an sich Arbeiten hört ja nie auf. Das ist ja das Tolle. Ich bekomme heute um 17 Uhr eine Hypnose und gucke auch nochmal auf weitere Schatten, die ich vielleicht habe. Und das finde ich mega spannend. Und
Wunderbar. Dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Du wirst sie finden und wirst sie auflösen, damit du der Welt noch besser helfen kannst.
Was? Gegen meine Schattenboxen, genau.
Nein, mit deinen Schatten arbeiten.
Genau, sie umarmen, das ist das Ziel.
Ja, genau.
Hey, danke, auch danke, dass es dich gibt, ne, wollte ich mal gesagt haben. Das konnte ich ja gestern das erste Mal kennenlernen und von daher kann ich nur sagen, mega.
Gut, danke dir. Danke dir. Also, noch einen schönen Tag. Mal. Genau. Ich verabschiede mich jetzt von euch, die ihr das Video bis zum Schluss durchgeschaut habt. Ganz, ganz toll, dass ihr ausgehalten habt. Falls ihr euch angesprochen fühlt, meldet euch bei Regina, die hilft euch weiter. Meldet euch bei Regina und ihrem Team oder bei mir natürlich, wenn ihr andere Probleme habt. Wir helfen euch gerne weiter und wünschen euch dann noch einen wunderschönen Endetag. Also falls ihr noch einen Tag habt, falls es nicht abends ist, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Und bis nächste Woche. Deine Christina. Let's spread the love.
Oh yeah. Ciao. Vielen, vielen Dank.
Ciao. Danke auch. Love, love, love. I am pure love.